Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Mein Name ist Inken Lüß. Ich wünsche Ihnen heute viel Freude und neue Erkenntnisse beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 87 unseres Podcasts Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Heute mit dem Thema Mobbing im Betrieb. Wann wird es teuer? Und wie Arbeitgeber richtig handeln? Moin aus Hamburg.
Moin auch von mir, Jens Buchwald aus dem Herzen Hamburgs.
Ja, vielen Dank, dass ihr euch wieder für uns und damit für Arbeitsrecht für Arbeitgeber entschieden habt. Dank möchten wir auch aussprechen an Paul Ekinsioglu. Der hat uns nämlich geschrieben, was ich an Ihrem Podcast besonders schätze. Er ist praxisnah, direkt und vor allem aus Arbeitgebersicht gedacht, ohne unnötigen juristischen Jargon. Gerade als kaufmännischer Leiter, CFO, nimmt man aus vielen Folgen konkrete Denkanstöße mit, die im operativen Alltag tatsächlich relevant sind und direkt umgesetzt werden können. Man merkt einfach, dass Sie die Realität im Unternehmen kennen und nicht nur die Theorie dahinter. Außerdem gefällt mir die klare und strategische Sichtweise auf arbeitsrechtliche Themen sehr gut. Noch einmal ganz großes Lob. Ja, von unserer Seite natürlich vielen, vielen Dank für dieses ausführliche Lob Ihrerseits. Und ein ganz besonderer Dank geht heute an Inken Lüß, die unsere Folge angesagt hat. Vielen lieben Dank. Ja, beginnen wir mit unserem Schwerpunktthema. Heute sprechen wir über ein Thema, das in nahezu jedem Unternehmen vorkommen kann, über das aber nur ungern gesprochen wird und das aber auch für Arbeitgeber erhebliche finanzielle und rechtliche Risiken birgt, nämlich Mobbing im Betrieb. Wenn ich vor unserem Podcast-Studio auf der Straße Passanten fragen würde, was sie unter Mobbing verstehen, dann würde ich wahrscheinlich Antworten bekommen wie: Der Kollege wird ausgegrenzt, im Team gibt es ständig Streit, die Führungskraft ist einfach zu streng. Frage ist, reicht das schon aus? Ist jede Unhöflichkeit, jeder Konflikt oder jede unberechtigte Kritik schon Mobbing? Und da antwortet die Antwort ganz klar nein. Nicht jeder persönliche Konflikt ist Mobbing und nicht jede schlechte Stimmung im Team führt automatisch zu Schadenersatzansprüchen. Umgekehrt gibt es aber auch Situationen, in denen Arbeitgeber viel zu spät reagieren und dadurch erhebliche Haftungsrisiken entstehen. Und genau deshalb wollen wir heute einmal systematisch auf das Thema schauen, und zwar aus Sicht von Arbeitgebern. Zunächst die wichtigste Frage überhaupt: Was ist Mobbing eigentlich? Gibt es dafür eine gesetzliche Definition? Und welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? Und wann sprechen die Arbeitsgerichte tatsächlich vom Mobbing? Denn häufig wird der Begriff inflationär verwendet, obwohl rechtlich etwas ganz anderes dahinter steht. Anschließend schauen wir uns an, welche Pflichten Arbeitgeber überhaupt haben. Reicht es aus, wenn man sagt, das sollen die Mitarbeiter mal schön untereinander klären? Oder besteht eine Pflicht einzugreifen, aufzuklären und die Beschäftigten zu schützen? Danach sprechen wir über typische Fehler, die wir in unserer täglichen Praxis immer wieder sehen. Ignorieren, bagatellisieren oder vorschnelle Schuldzuweisung gehören dabei leider genauso dazu wie schlecht dokumentierte Gespräche oder halbherzige Maßnahmen. Und natürlich stellen wir uns auch die entscheidende Frage: Wie solltet ihr als Arbeitgeber reagieren, wenn euch ein Mobbingvorwurf erreicht? Welche ersten Schritte sind sinnvoll? Welche Gespräche sollten geführt werden? Wann empfiehlt sich eine interne Untersuchung? Und warum kann eine neutrale und sorgfältige Dokumentation später über Erfolg oder Misserfolg eines Gerichtsverfahrens entscheiden? Ein weiterer Schwerpunkt wird das Thema Schadenersatz und Schmerzensgeld sein. Denn viele Arbeitgeber gehen heute davon aus, dass bereits ein Mobbingvorwurf erhebliche Geldansprüche auslöst. Aber stimmt das tatsächlich? Und unter welchen Voraussetzungen kommen denn nun Schadenersatz- oder Schmerzensgeldansprüche in Betracht? Und gegen wen richten sie sich und wann haftet auch der Arbeitgeber? Und schließlich widmen wir uns dann noch einem besonders sensiblen Bereich, nämlich Kündigung im Zusammenhang mit Mobbing. Kann der Arbeitgeber einen Mitarbeiter kündigen, weil er andere Beschäftigte systematisch schikaniert? Welche Voraussetzungen gelten für eine Abmahnung oder eine verhaltensbedingte Kündigung? Und was passiert, wenn sich am Ende herausstellt, dass der Mobbingvorwurf unberechtigt war? Kann sogar dem angeblichen Opfer gekündigt werden, wenn bewusst falsche Vorwürfe erhoben werden? Ihr seht also, das Thema Mobbing ist deutlich komplexer, als es auf den ersten Blick erscheint. Zwischen einem normalen Konflikt im Arbeitsalltag und einem rechtlich relevanten Mobbingfall liegen oft Welten. Und deshalb sprechen wir heute nicht über Schlagworte oder Gefühle, sondern über arbeitsrechtliche Grundlagen und darüber, wie ihr als Arbeitgeber rechtssicher, professionell und gleichzeitig verantwortungsvoll mit solchen Situationen umgehen könnt. Und damit steigen wir direkt ein. Bevor wir uns anschauen, welche Pflichten ihr als Arbeitgeber habt und welche Risiken im Zusammenhang mit Mobbing entstehen können, müssen wir zunächst eine ganz grundlegende Frage beantworten. Was ist Mobbing eigentlich? Und das ist leider gar nicht so einfach, wie viele denken. Denn obwohl der Begriff ständig verwendet wird, gibt es im deutschen Arbeitsrecht tatsächlich keine gesetzliche Definition von Mobbing. Wenn ein Arbeitnehmer behauptet, er werde gemobbt, könnt ihr also nicht einfach ins Gesetz gucken und nachlesen, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Stattdessen wurde der Begriff über viele Jahre von den Arbeitsgerichten entwickelt, insbesondere vom Bundesarbeitsgericht. Bereits in einer Entscheidung aus dem Jahr 1997, den Link dazu kriegt ihr wie immer in die Folgenbeschreibung, da hat das Bundesarbeitsgericht Mobbing als ein systematisches Anfeinden, Schikanieren oder Diskriminieren von Arbeitnehmern untereinander oder durch Vorgesetzte beschrieben. Das klingt zunächst relativ klar. In der Praxis wird es aber schnell kompliziert, denn nicht alles, was Arbeitnehmer als Mobbing empfinden, ist auch rechtlich Mobbing. Und das ist aus Arbeitgebersicht eine ganz wichtige Erkenntnis, weil ich erlebe in meiner Praxis immer wieder, dass Arbeitnehmer von Mobbing sprechen, obwohl es eigentlich um etwas ganz anderes geht. Da wird eine Abmahnung ausgesprochen und plötzlich heißt es, ich werde gemobbt. Ein Vorgesetzter kritisiert die Arbeitsleistung und schon steht der Mobbingvorwurf wieder im Raum. Oder zwei Kollegen können sich schlicht nicht leiden und einer der beiden spricht vom Mobbing. So einfach ist das aber nun nicht. Das Bundesarbeitsgericht hat mehrfach klargestellt, dass Konflikte, Meinungsverschiedenheiten oder auch Auseinandersetzungen zum normalen Arbeitsleben gehören. Auch berechtigte Kritik, unangenehme Gespräche oder arbeitsrechtliche Maßnahmen wie Abmahnung oder Versetzung stellen für sich genommen eben kein Mobbing dar. Denn sonst wäre ja nahezu jede Führungsentscheidung mit einem Mobbingrisiko verbunden. Entscheidend ist vielmehr etwas anderes, es muss sich nämlich um ein systematisches Verhalten handeln. Mit anderen Worten, es reicht regelmäßig nicht aus, dass einmal etwas Unangenehmes passiert, es geht vielmehr um eine Vielzahl von Verhaltensweisen, die sich über einen längeren Zeitraum hinweg wiederholen und darauf abzielen oder jedenfalls dazu führen, dass ein Arbeitnehmer ausgegrenzt, herabgewürdigt oder in seiner Würde verletzt wird. Das Bundesarbeitsgericht hat das in einer Entscheidung aus dem Jahr 2007 sehr schön formuliert. Danach geht es um Verhaltensweisen, die bezwecken oder bewirken, dass die Würde einer Person verletzt wird und ein Umfeld entsteht, das von Einschüchterung, Anfeindung, Erniedrigung oder Beleidigung geprägt ist. Und genau an dieser Stelle wird es für Arbeitgeber schwierig, denn häufig betrachtet man einzelne Vorfälle isoliert. Man schaut sich beispielsweise eine E-Mail an und denkt, das ist doch völlig in Ordnung. Oder man betrachtet eine kritische Bemerkung eines Vorgesetzten und sagt, das allein kann doch kein Mobbing sein. Und damit hat man meistens auch recht. Das Problem ist nur, die Gerichte betrachten häufig nicht nur einzelne Vorfälle, sondern das Gesamtbild. Das Bundesarbeitsgericht hat in seinem Urteil vom 28. Oktober 2010 ausdrücklich darauf hingewiesen, dass auch einzelne Handlungen, die für sich genommen möglicherweise rechtmäßig oder jedenfalls nicht zu beanstanden sind, in ihrer Gesamtheit eine Persönlichkeitsverletzung darstellen können. Oder etwas einfacher formuliert, eine einzelne Bemerkung ist oft noch kein Problem, 10 ähnliche Bemerkungen über mehrere Monate können dagegen ein Problem sein. Eine kritische Leistungsbewertung ist normal, wenn aber ständig und ausschließlich ein bestimmter Arbeitnehmer kritisiert wird, während andere vergleichbare Fehler machen dürfen, dann sieht die Sache möglicherweise völlig anders aus. Denn eine einzelne Ausgrenzung, die mag noch Zufall sein, wenn aber ein Arbeitnehmer dauerhaft von Besprechungen ausgeschlossen wird, bei Informationen übergangen oder von Kollegen bloßgestellt wird, dann wird man genauer hinschauen müssen. Deshalb ist die wichtigste Botschaft für Arbeitgeber an dieser Stelle, nehmt Mobbingvorwürfe bitte ernst. Aber nicht unkritisch. Nicht jeder Konflikt ist Mobbing, nicht jede Beschwerde ist berechtigt, aber genauso wenig sollte man Vorwürfe vorschnell als bloße Empfindlichkeit abtun. Die Arbeitsgerichte schauen immer auf den gesamten Sachverhalt und auf die Entwicklung über einen längeren Zeitraum hinweg. Und genau das solltet ihr auch tun. Fragt euch also nicht nur, was ist gestern passiert, sondern vielmehr gibt es ein Muster. Wiederholen sich bestimmte Vorfälle? Gibt es mehrere Beschwerden? Und entsteht möglicherweise tatsächlich der Eindruck, dass ein Arbeitnehmer systematisch ausgegrenzt wird oder herabgesetzt wird? Denn genau dort verläuft die Grenze zwischen einem normalen Konflikt im Arbeitsalltag und einem rechtlich relevanten Mobbingfall. Und wenn diese Grenze überschritten wird, dann wird es für Arbeitgeber schnell unangenehm und vor allem teuer. Deshalb schauen wir uns als nächstes an, welche Pflichten ihr als Arbeitgeber überhaupt habt und warum Wegschauen in solchen Fällen meistens die schlechteste aller Lösungen ist.
Ja, genau. Ich wende mich jetzt erst einmal der Frage zu, welche Pflichten habt ihr denn eigentlich als Arbeitgeber in diesem Zusammenhang? Ja, und wie ihr das aus dem Arbeitsrecht schon kennt, Pflichten finden sich in unterschiedlichen Gesetzen an unterschiedlicher Stelle wieder. Besonders hervorzuheben ist erst einmal der Paragraph 241 Absatz 2 im BGB. Nach Paragraph 241 Absatz 2 BGB erwachsen jeder Vertragspartei aus einem Schuldverhältnis nicht nur Leistungs-, sondern auch Verhaltenspflichten zur Rücksichtnahme und zum Schutz der Rechte, Rechtsgüter und Interessen des anderen Teils. Demgemäß seid ihr als Arbeitgeber verpflichtet, auf das Wohl und die berechtigten Interessen eurer Mitarbeitenden Rücksicht zu nehmen, sie vor Gesundheitsgefahren auch psychischer Art zu schützen und sie keinem Verhalten auszusetzen, das bezweckt oder bewirkt, dass ihre Würde verletzt und ein von Einschüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld geschaffen wird. In diesem Zusammenhang seid ihr als Arbeitgeber insbesondere auch zum Schutz der Gesundheit und des Persönlichkeitsrechts der Mitarbeitenden verpflichtet. Dann springen wir einmal in ein anderes Gesetz, und zwar ins Arbeitsschutzgesetz. Dort finden sich im Paragraphen 3 Grundpflichten des Arbeitgebers. Dort ist unter anderem geregelt, dass ihr als Arbeitgeber verpflichtet seid, die erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes unter Berücksichtigung der Umstände zu treffen, die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit beeinflussen. Ihr habt die Maßnahmen, um ihre Wirksamkeit zu überprüfen und erforderlichenfalls sich ändernden Gegebenheiten anzupassen. Dabei habt ihr eine Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten anzustreben. Maßgabe bzw. allgemeiner Grundsatz im Arbeitsschutzgesetz ist insbesondere im Paragraph 4 Nummer 1 genannt. Dort ist festgehalten, dass ihr die Arbeit so zu gestalten habt, dass eine Gefährdung für das Leib sowie die physische und die psychische Gesundheit möglichst vermieden und die verbleibende Gefährdung möglichst gering gehalten wird. Und zuletzt findet ihr, das ist euch vielleicht etwas geläufiger, auch im AGG in diesem Zusammenhang Pflichten. Im Paragraphen 12 AGG ist geregelt, dass ihr als Arbeitgeber verpflichtet seid, die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz vor Benachteiligung wegen eines in Paragraph 1 AGG genannten Grundes zu treffen. Dieser Schutz umfasst auch vorbeugende Maßnahmen. Das soweit erstmal zu den gesetzlichen Pflichten. Wir wollen uns jetzt einige Pflichten, die ihr habt, nochmal ein bisschen genauer anschauen. Das nächste Stichwort ist in diesem Zusammenhang die Fürsorgepflicht und der Schutz des Persönlichkeitsrechts. Wie eben bereits kurz angedeutet, seid ihr als Arbeitgeber verpflichtet, durch euer Verhalten und das Verhalten eurer Erfüllungsgehilfen nicht das Persönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers zu verletzen. Vielmehr müsst ihr als Arbeitgeber das allgemeine Persönlichkeitsrecht eurer Mitarbeitenden vor rechtswidrigen Angriffen und Belästigungen durch andere Mitarbeiter oder Dritte, auf die ihr Einfluss habt, schützen. Zur Einhaltung dieser Pflichten könnt ihr als Arbeitgeber auch in Anspruch genommen werden, wenn ihr es zum Beispiel unterlasst, Maßnahmen zu ergreifen oder euren Betrieb so zu organisieren, dass eine Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts ausgeschlossen wird. Was bedeutet das für euch in der Praxis? Ja, aus der Fürsorgepflicht folgt letztlich eine arbeitgeberseitige Handlungspflicht, wobei es in eurem Ermessen steht, welche Maßnahmen ihr trefft, um einen betroffenen Mitarbeitenden effektiv zu schützen. Hierbei können beispielsweise eine Versetzung, eine AGG-Schulung, eine Abmahnung des Mobbers oder sogar als Ultima Ratio eine Kündigung des Mobbers denkbar sein. Unterlasst ihr es jedoch, einem gemobbten Mitarbeiter zur Hilfe zu kommen bzw. effektive Schutzmaßnahmen zu ergreifen, besteht die Gefahr der Haftung und dass ihr auf Schadensersatz und Schmerzensgeld in Anspruch genommen werdet. Dazu werden wir aber später noch ausführlich kommen.
Ja, dann machen wir mal weiter mit den typischen Fehlern von Arbeitgebern und wie ihr richtig reagiert. Denn die meisten Verfahren, die ich begleite vor Gericht, die werden nicht verloren, weil tatsächlich Mobbing stattgefunden hat, sondern weil der Arbeitgeber falsch oder gar nicht reagiert hat. Und genau das könnt ihr auch vermeiden. Der erste und wahrscheinlich häufigste Fehler ist das Bagatellisieren von Vorwürfen. Da kommt ein Arbeitnehmer zum Vorgesetzten oder zur Personalabteilung oder zu euch und sagt: ich werde von meinem Kollegen ständig fertig gemacht. Und die Antwort des Arbeitgebers lautet möglicherweise, das müsst ihr unter euch klären. Oder stellt euch nicht so an, wird schon wieder. Das mag menschlich verständlich sein, rechtlich ist das aber ziemlich gefährlich. Denn als Arbeitgeber habt ihr, wie Jens Buchwald eben erklärt hat, eine Fürsorgepflicht gegenüber euren Beschäftigten. Ihr müsst eure Arbeitnehmer vor Gesundheitsgefahren und Persönlichkeitsverletzungen schützen. Wenn ihr einen ernsthaften Mobbingvorwurf also einfach ignoriert und später stellt sich heraus, dass tatsächlich systematische Schikanen stattgefunden haben, dann kann das erhebliche Schadenersatz- und Schmerzensgeldansprüche auslösen. Der zweite typische Fehler ist jetzt genau das Gegenteil. Das heißt, man glaubt dem Ersten, der sich beschwert, sofort und behandelt den angeblichen Täter so, als wäre der Sachverhalt bereits bewiesen. Es werden dann zum Beispiel Versetzungen ausgesprochen, Abmahnungen erteilt oder sogar Kündigungen vorbereitet, obwohl man den Sachverhalt überhaupt nicht richtig aufgeklärt hat. Auch das ist natürlich ein schwerer Fehler. Denn genauso wie das vermeintliche Opfer Persönlichkeitsrechte hat, gilt das selbstverständlich auch für den möglicherweise vermeintlichen Beschuldigten. Nicht jeder Mobbingvorwurf ist berechtigt, manchmal beruhen Konflikte einfach auf Missverständnissen, manchmal tragen beide Seiten ihren Teil dazu bei und manchmal werden Mobbingvorwürfe leider auch ganz bewusst eingesetzt, um Druck aufzubauen oder um sich einen Vorteil in einem späteren Kündigungsschutzverfahren zu verschaffen. Mein Rat lautet deshalb immer, nicht urteilen, sondern ermitteln. Und genau das ist aus meiner Sicht der wichtigste praktische Schritt. Wenn euch ein Mobbingvorwurf erreicht, dann solltet ihr zunächst den Sachverhalt möglichst neutral aufklären. Sprecht also mit der Person, die den Vorwurf erhebt. Lasst euch konkrete Beispiele nennen. Wer hat was, wann gesagt oder getan? Gibt es E-Mails, Chatverläufe oder Zeugen? Und je konkreter der Vortrag ist, desto besser könnt ihr ihn überprüfen. Anschließend müsst ihr natürlich auch die andere Seite anhören. Auch sie hat logischerweise das Recht, ihre Sicht der Dinge darzustellen. Und oft zeigt sich bereits in diesen Gesprächen, dass beide Seiten völlig unterschiedliche Wahrnehmungen haben oder dass sich der Konflikt über Monate aufgebaut hat und längst verselbstständigt hat. Und ein weiterer Fehler ist mangelhafte Dokumentation. Ich kann aus meiner Praxis nur sagen, was nicht dokumentiert ist, das hat vor Gericht häufig auch gar nicht stattgefunden. Deshalb solltet ihr Gesprächsvermerke anfertigen, Termine festhalten, Maßnahmen dokumentieren und nachvollziehbar aufschreiben, warum ihr euch für eine bestimmte Reaktion entschieden habt. Das hilft nicht nur euch im Prozess oder auch vor Gericht, sondern sorgt auch intern für mehr Transparenz. Und dann stellt sich natürlich noch die Frage, wie solltet ihr reagieren, wenn sich der Vorwurf bestätigt? Ja, die Antwort lautet, das kennt ihr möglicherweise schon, wie es im Arbeitsrecht so oft heißt, verhältnismäßig. Denn nicht jeder unangebrachte Kommentar rechtfertigt sofort eine Kündigung. Häufig wird zunächst ein deutliches Gespräch, eine Ermahnung oder eine Abmahnung das richtige Mittel sein. Denkbar sind auch sowas wie Mediationsgespräche oder vielleicht auch organisatorische Veränderungen oder eine Versetzung. Wenn sich allerdings zeigt, dass ein Arbeitnehmer über längere Zeit Kollegen systematisch schikaniert, beleidigt oder ausgrenzt und trotz Abmahnung keine Verhaltensänderung eintritt oder die Pflichtverletzung besonders schwer wiegt, dann kann selbstverständlich auch eine verhaltensbedingte Kündigung in Betracht kommen. Mein wichtigster Praxistipp lautet deshalb, reagiert früh, reagiert neutral und reagiert dokumentiert. Ignorieren ist fast nie eine gute Lösung, genauso wenig solltet ihr aber vorschnell Partei ergreifen. Denn eins zeigt die Praxis immer wieder: Der eigentliche Mobbingvorwurf ist häufig gar nicht das größte Problem. Teuer wird es oft dadurch, dass Arbeitgeber den Sachverhalt nicht aufklären, keine Maßnahmen ergreifen oder ohne ausreichende Tatsachengrundlage handeln. Oder anders gesagt, natürlich lässt sich nicht jeder Konflikt verhindern, aber nahezu jeder Konflikt lässt sich professionell bearbeiten. Und genau das erwarten am Ende auch die Arbeitsgerichte von einem verantwortungsvollen Arbeitgeber.
So, und dann möchte ich nochmal das angekündigte Thema Schadensersatz und oder Schmerzensgeld aufgreifen. Auch hier zunächst die kurze Einordnung. Woraus ergeben sich denn solche Ansprüche? Was sind hier für die Voraussetzungen? Auch dort nochmal unterstrichen, es gibt keinen ausdrücklichen Mobbingparagraphen, insbesondere nicht im BGB. Die Haftung erfolgt hier nach allgemeinen Regeln. Grundsätzlich kann zunächst hier ein Schadensersatzanspruch für tatsächlich erlittene materielle Schäden vorliegen. Das wäre dann auf Basis von § 280 Absatz 1 in Verbindung mit § 241 Absatz 2 BGB. Das können beispielsweise der Ersatz für Heilbehandlungskosten sein. Das ist aber der in der Praxis eher seltene Fall. Häufiger bzw. viel häufiger kommt es in der Praxis vor, dass arbeitnehmerseitig Entschädigungen für immaterielle Schäden in Gestalt einer billigen Entschädigung in Geld auf vertraglicher oder deliktischer Basis geltend gemacht werden. Ein Anspruch auf Schadensersatz wegen Mobbings kann nämlich einerseits als vertraglicher Anspruch aus § 280 Absatz 1 Satz 1 BGB wiederum in Verbindung mit § 241 Absatz 2 BGB und § 253 Absatz 1 und 2 BGB in Betracht kommen. Nach diesen Bestimmungen kann der Arbeitnehmer in dem Fall, dass arbeitgeberseitig eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis verletzt wird, Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens verlangen. Hierbei kommt gemäß § 253 Absatz 2 BGB auch ein Anspruch auf Schmerzensgeld in Betracht, wobei dessen Höhe allerdings nach Ausmaß des Verschuldens und nach Art und Intensität der Beeinträchtigung im Einzelfall zu beurteilen ist. Erforderlich für die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen gegen den Arbeitgeber ist hierbei immer ein schuldhaftes Verhalten des Arbeitgebers oder ihm zurechenbares Verhalten seiner Mitarbeiter. Ja, ihr als Arbeitgeber haftet dem geschädigten Arbeitnehmer gegenüber vertraglich in Verbindung mit § 278 Satz 1 BGB auch für schuldhaft begangene Rechtsverletzungen, die für und von euch als Erfüllungsgehilfen eingesetzte Mitarbeiter oder Vorgesetzte begehen. Dabei ist es jedoch erforderlich, dass die schuldhafte Handlung des Erfüllungsgehilfen in einem engen sachlichen Zusammenhang mit den Aufgaben steht, die ihr als Arbeitgeber dem jeweiligen Erfüllungsgehilfen zugewiesen habt. Kleiner Praxishinweis: Das ist regelmäßig dann anzunehmen, wenn es sich um Mitarbeiter in Leitungsfunktionen handelt, die das Weisungsrecht gegenüber dem betroffenen Mitarbeiter innehaben und ausüben. Neben den vertraglichen Ansprüchen sind auch deliktische Ansprüche auf Schadensersatz und Schmerzensgeld denkbar. Macht ein Arbeitnehmer also konkrete Ansprüche aufgrund von Mobbingvorwürfen geltend, muss jeweils geprüft werden, ob ein absolutes Recht des Arbeitnehmers im Sinne des § 823 Absatz 1 BGB, ein Schutzgesetz im Sinne des § 823 Absatz 2 BGB oder eine sittenwidrige Schädigung im Sinne des § 826 BGB vorliegt bzw. begangen ist. § 823 Absatz 1 BGB verbietet hierbei nicht nur eine widerrechtliche Verletzung der in dieser Bestimmung ausdrücklich aufgeführten besonders geschützten Rechtsgüter. Auch das grundrechtlich durch die Artikel 2 Absatz 1 und Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz verfassungsrechtlich geschützte allgemeine Persönlichkeitsrecht ist als sogenanntes sonstiges Recht im Sinne des § 823 Absatz 1 BGB anerkannt. Ein Anspruch auf Entschädigung wegen Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts setzt allerdings voraus, dass es sich um einen schwerwiegenden Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht handelt und dass die Beeinträchtigung nicht in anderer Weise befriedigend aufgefangen werden kann. Und ob im Einzelfall eine so schwerwiegende Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts vorliegt, dass die Zahlung einer Geldentschädigung angemessen und erforderlich ist, kann jeweils nur aufgrund der gesamten Umstände des besonderen Einzelfalles beurteilt werden. Und hierbei sind dann insbesondere die Bedeutung und die Tragweite des Eingriffs bzw. der Eingriffe, natürlich auch Anlass und Beweggründe des Handelnden sowie der Grad seines bzw. ihres Verschuldens zu berücksichtigen. Das Verschulden muss sich hierbei nicht nur auf die einzelnen Handlungen beziehen, sondern auch auf die hierdurch verursachten Erkrankungen des Mobbingopfers. Wichtig: Nach allgemeinen Grundsätzen ist hierbei der oder die Mitarbeitende für die anspruchsbegründenden Tatsachen darlegungs- und beweispflichtig. Daraus folgt dann, dass er bzw. sie im Rechtsstreit die einzelnen Handlungen oder Maßnahmen, aus denen die angeblichen Pflichtverletzungen hergeleitet werden, konkret unter Angabe deren zeitlicher Lage zu bezeichnen sind. Nur dadurch werden die Arbeitsgerichte in die Lage versetzt, zu überprüfen, ob die behaupteten Vorgänge für sich allein betrachtet oder in der Gesamtschau zu einer Rechtsbeeinträchtigung geführt haben und dann gegebenenfalls über jeden behaupteten Vorgang Beweis erhoben werden muss. In der Praxis stellt das häufig eine Hürde für Arbeitnehmende dar, an der viele Mobbingklagen scheitern. Das heißt also, wenn ihr als Arbeitgeber mal eine solche Mobbingklage auf dem Tisch haben solltet, dann ist eure erste Aufgabe zunächst zu schauen, was denn dort eigentlich an tatsächlichen Angaben arbeitnehmerseitig gemacht worden ist. Das genau zu überprüfen und sofern es in diesem Fall einschlägig ist, zu rügen, dass die tatsächlichen Ausführungen im konkreten Einzelfall nicht ansatzweise ausreichend sind, beziehungsweise nicht hinreichend substantiiert, beziehungsweise nicht hinreichend konkret sind. Hierzu auch ein kurzer Beispielfall aus der Praxis. Ich habe da ein Urteil des Landesarbeitsgerichts Schleswig-Holstein rausgesucht vom 11. Oktober 2023. Was war dort passiert? Eine Zahnarzthelferin klagte gegen ihren Arbeitgeber und forderte eine Summe von mindestens 40.000 Euro als immaterielle Entschädigung, weil sie sich in ihrem Persönlichkeitsrecht durch zwei ihrer Kolleginnen verletzt sah. Sie machte geltend, dass sie wegen ihrer polnischen Herkunft sowie ihres katholischen Glaubens gehänselt und lächerlich gemacht worden sei. Zudem hätten die Kolleginnen bewusst und lautstark falsche Behauptungen über ihr angeblich unterlaufene Fehler verbreitet. Ihr seien Fehler der Kolleginnen öffentlichkeitswirksam in die Schuhe geschoben worden. Die Kolleginnen hätten des Öfteren lauthals über sie gelästert oder miteinander getuschelt, wenn sie in der Nähe gewesen sei. Dabei sei immer wieder ihr Vorname geflüstert worden. Wenn sie den Raum betreten habe, hätten sie geschwiegen und sie mit abschätzigen Blicken bedacht. Nachdem die Klägerin sich aus gesundheitlichen Gründen gegen eine Corona-Impfung entschieden hätte, hätten ihre Kolleginnen regelmäßig lauthals nachgefragt, ob sie sich nicht doch endlich impfen lassen wollte. Wenn sie mit Maske den Raum betreten habe, seien demonstrativ die Fenster aufgerissen und meterweiter Abstand zu ihr gehalten worden. Ihr Arbeitgeber habe sie dabei im Stich gelassen. Der Beklagte habe nichts gegen die Persönlichkeitsverletzung durch die Kolleginnen unternommen. Sie habe schon im Laufe des Jahres 2020 auf einige Mobbingvorfälle hingewiesen und sich besonders im Jahr 2021 aufgrund der mittlerweile unerträglich gewordenen Mobbing-Situation mehrmals in Gesprächen an den Beklagten gewandt, der ihre Hinweise aber nicht ernst genommen habe. Ja, hierdurch sei sie dann arbeitsunfähig erkrankt, nachdem ihr Arbeitgeber trotz mehrerer Hinweise nicht tätig geworden sei. Sie leide noch im Nachhinein an Beschwerden wie erhöhtem Ruhepuls, massiven Magenschmerzen, Gedankenkreisen, Zukunftsängsten und einer anhaltenden Depression. Wie hat das Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein entschieden? Ja, das Landesarbeitsgericht hat die Klage abgewiesen und die Ansprüche der Zahnarzthelferin als unbegründet zurückgewiesen. Die Klägerin habe insbesondere nicht nachweisen können, dass ihr Arbeitgeber unverzüglich und mit ausreichender Deutlichkeit Kenntnis von den Mobbinghandlungen erhalten habe. Die Klägerin habe zudem ihrer Darlegungs- und Beweislast nicht genügt, da sie die einzelnen Handlungen oder Maßnahmen, aus denen sie die angeblichen Pflichtverletzungen herleiten wollte, konkret unter Angabe deren zeitlicher Lage hätte bezeichnen müssen. Hierzu heißt es in dem Urteil des Landesarbeitsgerichts Schleswig-Holstein wie folgt. Das Arbeitsgericht hat zutreffend herausgearbeitet, dass die Klägerin nicht detailliert und unter zeitlicher Einordnung dargelegt hat, über welche konkreten Verhaltensweisen ihrer Kolleginnen sie den Beklagten informiert haben will. Die Klägerin hat im ersten Rechtszug lediglich pauschal behauptet, sie habe den Beklagten schon im Laufe des Jahres 2020 auf einige Mobbingvorfälle hingewiesen und sich besonders im Jahr 2021 mehrmals in Gesprächen an den Beklagten gewandt und ihn um Hilfe ersucht. Weder hat sie vorgetragen, welche Vorfälle sie erwähnt haben will, noch was konkret Inhalt der, wann und bei welcher Gelegenheit geführten Gespräche gewesen sein soll. Es reiche auch nicht aus, auf den Beklagten bekannte Schwierigkeiten im Team und in diesem Zusammenhang geführte zahlreiche Gespräche zu verweisen. Denn der Beklagte habe in beiden Rechtszügen bestritten, von dem von der Klägerin behaupteten Mobbinggeschehen gewusst zu haben. Die Klägerin hat somit auch im zweiten Rechtszug nicht ausreichend dazu vorgetragen, welche einzelnen Vorfälle der Beklagte kannte. Sie musste vielmehr einräumen, dass dem Beklagten eben nicht jede einzelne Situation bekannt gewesen sei. Im Wesentlichen macht sie hier also geltend, in einem kleinen Betrieb wie der Zahnarztpraxis des Beklagten liege es aufgrund des langen Zeitraums und der Art und der Umstände der Handlungen nach der Lebenserfahrung auf der Hand, dass der Beklagte von den wesentlichen Mobbinghandlungen gewusst habe. Das überzeugt das Landesarbeitsgericht nicht. Es gebe keine allgemeine Lebenserfahrung, wonach der Inhaber einer kleinen Arztpraxis wesentliche Mobbinghandlungen unter den Mitarbeitern mitbekommt. Unklar ist bereits, was wesentliche Mobbinghandlungen eigentlich sein sollen und bei welcher Gelegenheit sie der Betriebsinhaber wahrnehmen soll. Es gibt gerade keinen Erfahrungssatz, dass Mobbing stets offen geschieht. Und anders als die Klägerin meint, ist eine Pflichtverletzung des Beklagten zudem auch nicht bereits dadurch bewiesen worden, dass sie ausweislich der vorgelegten Atteste von den sie behandelnden Ärzten krankgeschrieben worden ist. Selbst wenn ein sogenannter mobbingtypischer Befund festgestellt wird, steht nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts damit nicht die Kausalität zwischen den behaupteten Mobbinghandlungen und dem medizinischen Befund fest. Erst recht ist damit nicht bewiesen, dass sich die vom Anspruchsteller behaupteten Mobbinghandlungen tatsächlich zugetragen haben. Und zuletzt gibt es auch noch wichtige Hinweise vom Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein zur Zurechnung von Mitarbeiterverhalten über § 278 BGB. Diese Zurechnung lehnt das Landesarbeitsgericht im konkreten Fall nämlich ab. Zwar haftet ihr als Arbeitgeber nach dem § 278 BGB euren Mitarbeitenden gegenüber für schuldhaft begangene Persönlichkeitsrechts- oder Gesundheitsverletzungen durch von euch als Erfüllungsgehilfen eingesetzte andere Arbeitnehmerinnen und Vorgesetzte. Notwendig ist hierbei jedoch stets, dass die schuldhafte Handlung in einem inneren sachlichen Zusammenhang mit den Aufgaben steht, die ihr als Arbeitgeber dem Erfüllungsgehilfen im Hinblick auf die Vertragserfüllung zugewiesen habt. Und das ist nach dem Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 16.05.2007, 8 AZR 709 aus 06, immer nur dann der Fall, wenn die Erfüllungsgehilfen gegenüber dem betroffenen Arbeitnehmer die Fürsorgepflicht konkretisieren bzw. ihnen gegenüber Weisungsbefugnisse haben. Die Mitarbeiterin S. und C., um die es hier geht, waren der Klägerin gegenüber weder weisungsbefugt, noch waren sie deren Vorgesetzte. Es handelte sich unstreitig um der Klägerin gleichgestellte Kolleginnen. Und vor diesem Hintergrund lehnt das LAG eine Zurechnung über 278 BGB ab. Aus dem gleichen Grund müssen jedenfalls auch Ansprüche auf Entschädigung nach dem AGG, also nach § 15 Absatz 2 AGG, wegen angeblicher Diskriminierungen ausscheiden. Eine dem Beklagten zurechenbare Benachteiligung gemäß § 7 Absatz 1 in Verbindung mit 1 AGG durch die Kolleginnen liegt aus diesem Grund bereits nicht vor. Dieser Fall zeigt also anschaulich, dass die Hürde für Arbeitnehmende vor Arbeitsgerichten im Zusammenhang mit Mobbingklagen nicht gerade niedrig ist. Das sollte euch als Arbeitgeber Hoffnung geben. Trotzdem sollte das gelten, was Alexander Schaaf eben auch schon hier erwähnt hat. Nichts tun kann in diesem Zusammenhang gefährlich sein. Wenn ihr als Arbeitgeber tatsächlich Kenntnis von möglichen konkreten Mobbing-Sachverhalten bzw. Mobbing-Vorwürfen erhaltet, solltet ihr unbedingt interne Nachforschungen einleiten. Auf keinen Fall solltet ihr hier als Arbeitgeber untätig bleiben. Und wenn sich Vorwürfe bzw. Anschuldigungen nach euren Nachforschungen und Ermittlungen als begründet erweisen, dann sind konkrete Maßnahmen zu ergreifen.
Ja, und dann kommen wir abschließend noch zu einem besonders sensiblen Thema, nämlich der Frage, könnt ihr ArbeitnehmerInnen kündigen, die andere gemobbt haben? Oder andersherum, könnt ihr kündigen, wenn der Mobbingvorwurf erfunden wird und Kolleginnen bewusst zu Unrecht beschuldigt werden? Immer wieder höre ich nämlich den Satz, jetzt reicht es, jetzt kündigen wir einfach die Mobber. Das Problem ist nur, so einfach geht das nicht. Natürlich kann Mobbing grundsätzlich eine Kündigung rechtfertigen. Wer Kolleginnen oder Kollegen über einen längeren Zeitraum systematisch beleidigt, ausgrenzt, bloßstellt oder schikaniert, verletzt arbeitsvertragliche Nebenpflichten. Und zwar in erheblichem Maße. Gleichzeitig verletzt er das allgemeine Persönlichkeitsrecht des betroffenen Arbeitnehmers und stört den Betriebsfrieden. Und das kann je nach Schwere des Einzelfalles eine Abmahnung, eine ordentliche verhaltensbedingte Kündigung oder in besonders gravierenden Fällen sogar eine außerordentlich fristlose Kündigung rechtfertigen. Aber genau an dieser Stelle passieren viele Fehler. Viele Arbeitgeber konzentrieren sich ausschließlich auf den Vorwurf und vergessen, dass sie im Kündigungsschutzprozess sämtliche Pflichtverletzungen, also sämtliche Vorwürfe, darlegen und beweisen müssen. Deshalb gilt auch hier mein erster Praxistipp: Vor jeder Kündigung steht die Sachverhaltsaufklärung. Führt Gespräche, hört Zeugen an, sichert E-Mails, Chatverläufe oder andere Dokumente und dokumentiert den gesamten Ablauf sorgfältig. Denn wenn ihr vor Gericht nur behauptet, ein Arbeitnehmer habe gemobbt, dann wird das regelmäßig nicht ausreichen. Und jetzt wird es noch spannender. Was passiert eigentlich, wenn ihr den Mobbingvorwurf nicht vollständig beweisen könnt, aber aufgrund der durchgeführten Ermittlungen einen dringenden Verdacht habt? Dann kommen wir zu einem Instrument, das viele Arbeitgeber kennen, aber häufig falsch anwenden, nämlich zu der Verdachtskündigung. Die Verdachtskündigung stützt sich nicht auf die nachgewiesene Pflichtverletzung, sondern auf den dringenden Verdacht einer schwerwiegenden Pflichtverletzung. Und das Bundesarbeitsgericht erkennt die Verdachtskündigung seit vielen Jahren als eigenständigen Kündigungsgrund an. Voraussetzung ist allerdings, dass objektive Tatsachen vorliegen, die einen dringenden Verdacht begründen und das für die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses erforderliche Vertrauen zerstören. Ein bloßes Gerücht oder eine Vermutung reichen selbstverständlich nicht aus. Und noch wichtiger, vor jeder Verdachtskündigung muss der betroffene Arbeitnehmende zwingend angehört werden. Und das ist keine bloße Förmelei, sondern Wirksamkeitsvoraussetzung. Der Arbeitnehmer muss die Gelegenheit erhalten, zu den Vorwürfen Stellung zu nehmen und natürlich auch entlastende Umstände vorzubringen. Unterbleibt die Anhörung, ist die Verdachtskündigung regelmäßig unwirksam. Und gerade bei Mobbingvorwürfen kann die Verdachtskündigung deshalb eine sinnvolle Alternative sein, wenn mehrere glaubhafte Aussagen vorliegen, ein vollständiger Beweis aber nicht geführt werden kann. So, und jetzt drehen wir die Perspektive einmal um. Was passiert, wenn sich herausstellt, dass der angeblich gemobbte Arbeitnehmer die Vorwürfe bewusst erfunden hat oder zumindest wieder besseren Wissens erhoben hat? Und das erleben wir in der Praxis häufiger, als man denkt. Nicht jeder Mobbingvorwurf ist berechtigt, manchmal eskalieren persönliche Konflikte, manchmal geht es um Beförderung oder um die Vorbereitung eines Kündigungsschutzprozesses. Und wer bewusst falsche Tatsachen behauptet und dadurch Kollegen oder Vorgesetzte erheblich belastet, verletzt ebenfalls arbeitsvertragliche Pflichten. In besonders schweren Fällen kann auch dies eine verhaltensbedingte Kündigung rechtfertigen. Allerdings, auch hier gilt: Nicht jede Fehleinschätzung oder jeder unzutreffende Vorwurf führt automatisch zur Kündigung. Arbeitnehmer müssen Missstände ansprechen dürfen. Sie dürfen sich beschweren. Sie dürfen auch den Verdacht äußern, Opfer von Mobbing geworden zu sein. Kündigungsrelevant wird das Verhalten erst dann, wenn bewusst unwahre Tatsachen behauptet oder Kollegen gezielt falsch belastet werden. Mein Rat aus Arbeitgebersicht lautet deshalb: Lasst euch weder von Emotionen noch von öffentlichem Druck leiten. Kündigt weder den angeblichen Täter noch das angebliche Opfer vorschnell. Klären, dokumentieren, anhören und erst dann entscheiden. Denn genau das erwarten auch später die Arbeitsgerichte. Und noch ein letzter Gedanke: In vielen Fällen ist die Kündigung gar nicht die beste Lösung. Häufig lassen sich Konflikte durch eine Mediation, eine Versetzung oder klare organisatorische Maßnahmen lösen. Wenn eine Kündigung allerdings erforderlich wird, sollte sie auf einem sorgfältig aufgeklärten Sachverhalt beruhen und nicht auf Vermutungen oder spontanen Reaktionen. Denn wie so oft im Arbeitsrecht gilt, nicht der Mobbingvorwurf entscheidet den Prozess, sondern die Qualität der Vorbereitung. So, das soll es für heute gewesen sein. Wir hoffen, auch die heutige Folge hat euch gefallen. Lasst gerne eine klasse Bewertung da, darüber freuen wir uns sehr. Die nächste Folge, die könnt ihr am 6. Juli hören, und zwar zu dem Thema Best of BAG, das Zeugnis. Wichtiger und sexier, als ihr glaubt. Schreibt uns, wenn ihr dazu Fragen habt. Ihr wisst das, unsere E-Mail-Adressen, die findet ihr in den Shownotes. Dann verabschiede ich mich aus dem schwülen und warmen Hamburg. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Sommerliche Grüße aus Hamburg. Auf bald. Tschüss. 1, 2, 3.